Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Ich war gestern auslaufen und mein Name ist Felix Hentsche.
Mein Name ist Max. Ich war gerade vor einer Viertelstunde auslaufen, weil ich gerade noch von einer relativ harten Einheit zurückkomme. Ich habe auch Lieferando auf in 70 Minuten, glaube ich.
So lange halte ich heute nicht
bestellt.
Durch.
Ja, das ist schon mal gut. Dann wird hier die Klingel uns nicht unterbrechen. Aber ich wollte jetzt nicht um 21 Uhr irgendwann noch anfangen zu kochen. Da habe ich jetzt heute keinen Bock drauf.
Was gibt's denn?
Zu essen? Bifteki, griechisch. Tatsächlich. Bin mal gespannt, ob das noch warm hier ankommt und wie das funktioniert mit Lieferando. Habe ich hier in Tübingen tatsächlich bis jetzt erst einmal gemacht, was zu bestellen.
Aber die Temperaturen draußen sind so warm. Also
ja, das sollte eigentlich funktionieren.
Glaube ich auch, ist kein Problem. Ich war gestern auf der Bahn seit langer Zeit mal wieder. Ich habe es dir gerade schon vor der Aufnahme erzählt, habe 4x 1600 gemacht. Und die Bahn hat halt immer irgendwie so was Fieses. Die ist immer irgendwie gleich lang. Und auch wenn man Wind hat, dann hat man ja theoretisch mal Rückenwind und mal Gegenwind. Und das war wirklich so back to reality. Ich hatte mir vorher gedacht, 3-10 Tempo, das sollte sich einigermaßen rollend anfühlen. Pustekuchen, also ich habe richtig gelitten. Hatte nach 2 Stück dann auch schon Laktat 4,7, dann habe ich ein bisschen rausgenommen und hatte dann nach dem vierten 4,6, also bin dann so 3,08 Pace die letzten 2 gelaufen und nicht 3,06 wie die ersten beiden. Das hat scheinbar schon einen Unterschied gemacht, dass zumindest nicht noch mehr Laktat aufgebaut wurde.
Ist manchmal echt witzig irgendwie, wie dann doch die Bahn anstrengender ist, als wenn man irgendwie auf der Straße mit GPS irgendwie läuft. Also das hatte ich jetzt auch letztens. Wir hatten letzte Woche noch eine Einheit gemacht, wo wir 2x4 Kilometer auf einer Straßenrunde gemacht haben und dann die letzten 2000 auf der Bahn. Und du denkst dir dann so eigentlich so, ja, diese 4 Kilometer rollen eigentlich ganz gut. So, die zweiten 4 waren noch irgendwie 3,04er Pace oder so. Und dann läufst halt noch 2000 auf der Bahn, so um die 2,50 rum, wo du sagst, ja, okay, ist jetzt die Bahn, sind nochmal 2000, aber irgendwie fühlt sich da dieses auf der Straße laufen so viel lockerer dann an, als wenn du auf der Bahn bist. Also das habe ich jetzt irgendwie schon häufiger so erlebt.
Ja, ich hatte einfach halt von der Einstellung her vorher, habe ich es mir ein bisschen zu einfach und zu leicht geredet. Und dann ist es halt umso fieser, wenn es einen dann so hart auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ja, das ist auch jetzt relativ unspektakulär. Also ich habe da gar nichts Spannendes mehr zu berichten. Aber du hast was Spannendes zu berichten gehabt für mich. Wir hatten ja bisher immer so über die Europameisterschaft gesprochen und München und so. Dass es ja auch noch eine WM gibt dieses Jahr, hatten wir irgendwie, glaube ich, beide jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Und du fliegst jetzt direkt am Samstag schon ins Pre-Camp, also in die Vorbereitung. Erzähl, wie kam es dazu
überhaupt? Ich bin nominiert für die Weltmeisterschaften. Ist relativ verrückt und auch irgendwie bei mir tatsächlich fast noch gar nicht so ganz angekommen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, lasst uns Sam Parsons ein bisschen die Daumen drücken, dass er über die Weltrangliste noch reinrutscht. Und es ist jetzt letztendlich so gewesen, dass 42 Leute hatten die Norm über 5000 Meter für die Weltmeisterschaften, also sind unter 13:13 gelaufen und es gibt nur 42 Plätze. Deswegen war für mich eigentlich die ganze Zeit relativ klar, so ja, okay, bei der Weltrangliste gibt's keine Möglichkeit mehr. Und ich habe mir auch dieses Jahr...
Auf welchem Platz warst du?
Ich weiß es gar nicht. War dann irgendwie 48. oder irgendwie sowas. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr eigentlich kaum in diese Weltrangliste reingeguckt. Also wir haben uns damit nicht wirklich beschäftigt. Wir haben halt gesagt, was passiert, passiert. Wir werden jetzt nichts anhand von irgendeiner Weltrangliste ausrichten. Klar, wir wissen natürlich, wie die Weltrangliste funktioniert. Und wenn ich kein Corona bekommen hätte, hätten wir zwischen Ordegem und den Deutschen auch noch einen Wettkampf gemacht, um da ein paar mehr Punkte zu sammeln. Aber ich war da jetzt nicht wöchentlich irgendwie drin. Und ich habe dann am vergangenen Dienstag einfach mal reingeguckt, weil ich eigentlich nur wissen wollte, wo Chris Kessler steht in der Liste, und hat dann geguckt und dann waren halt einige Absagen auch mit drin. Dann ist Sam schon irgendwie auf Position 40 oder 39 gerutscht von den 42 und ich war dann Dienstagabend 43. von 42 und am Mittwoch kam halt die finale Liste raus, die eigentlich endgültig ist. Und ja, dann fängt es natürlich schon an, so ja, ein Platz, so rutscht man da noch rein, passiert noch irgendwas, sagt noch jemand ab. Die nationalen Meisterschaften waren auch noch nicht drin oder rutschst du nochmal 3 Plätze wieder runter, wer weiß, was passiert. Mittwoch dann halt reingeschaut, nachmittags wurde sie aktualisiert und dann ging diese Achterbahn so ein bisschen los. Der Gefühle, weil ich dann Mittwochnachmittag tatsächlich 43. von 42 war. Und das hat mich dann tatsächlich schon sehr runtergezogen. Also die, auch sorry an alle Tübinger, am Mittwoch beim Training war ich ziemlich scheiße drauf, muss ich sagen, weil letztes Jahr 3 Plätze an Olympia vorbei und jetzt irgendwie ein Platz an so eine Weltmeisterschaft in Eugene vorbeigerutscht zu dem Zeitpunkt. Ja, war halt schon irgendwie so ein bitterer Schlag, wo man sich denkt, so ja, wie knapp kann es eigentlich sein und kann man nicht irgendwie mal da auf der richtigen Seite des Glücks sein. Ich wusste dann auch relativ schnell, dass ja vor mir noch 2 Franzosen drin stehen, also Jimmy Gressier, der nur 10.000 läuft, und Hugo Hay, der eigentlich schon geschrieben hatte und gesagt hatte, er wird nicht nominiert für die Weltmeisterschaften. Komme ich gleich nochmal kurz zu, warum nicht. Aber die wurden halt nicht abgemeldet und man muss ja in dieser Weltrangliste abmelden. Und dann habe ich halt Mittwochabend nochmal Julian Reus, der so ein bisschen Teammanagement für den DLV macht mittlerweile, einfach geschrieben, so hey, können wir nochmal bei den Franzosen oder bei World Athletics nachfragen, so die haben halt ihre Athleten nicht abgemeldet. Das ist eigentlich so, da kann ich ja nichts für, da können die anderen auch nichts für, kann man da noch irgendwas machen. Hoffnung war aber relativ am Boden, weil das Gleiche hatten wir letztes Jahr schon so ein bisschen. Und da ging nichts mehr. Da haben die gesagt, so ja, mittwochs ist die finale Liste so fertig. Hm. Also Pech gehabt, mehr oder weniger. Ja, und dann kam Donnerstagmorgen oder vormittags kam dann irgendwann der Anruf, dass tatsächlich von World Athletics eine Einladung für mich und zum Beispiel auch für Chris Kessler über 1500 gekommen ist. Warum wir jetzt genau diese Einladung bekommen haben, weiß ich bis heute nicht. Also es wird daran liegen,
dass... Für dich auch über 1500?
Nee, für mich über 5000. Ja, aber okay. Chris hat die Einladung über 1500 bekommen. Und Chris war 3 Plätze raus, also der war 48. von 45. Mhm. Und die Franzosen haben auch alle 3 ihrer Franzosen, ihrer 3 1500-Meter-Läufer nicht nominiert. Hatten die aber auch nicht im Vorfeld abgemeldet. Mhm. Trotzdem, wenn man die Richtlinien sich eigentlich durchliest, ist es so, dass man bis zu dem Sonntag vorher schon hätte abmelden müssen. Deswegen war ich jetzt wirklich überrascht, dass World Athletics da so flexibel ist, dass sie anscheinend die Franzosen noch rausgenommen haben aus dieser Liste und noch eine Einladung geschickt haben. Also hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Wie gesagt, so ganz, wie das irgendwie statutenmäßig abgelaufen ist, weiß ich auch immer noch nicht, bis heute nicht, weil eigentlich so, wie es da geschrieben steht, habe ich es eigentlich so verstanden, dass es gar nicht möglich ist. Aber tatsächlich ja schön zu sehen, dass irgendwie, wenn da so ein Problem ist, was einfach unfair anderen Athleten gegenüber ist und wo man sonst einfach Startplätze freilässt, dass da dann doch anscheinend noch so flexibel reagiert werden kann. Und ja, deswegen bin ich jetzt seit Donnerstag für die Weltmeisterschaften qualifiziert auf einmal. Auch eine ganz interessante Situation, irgendwie jetzt allen Leuten zu erklären, dass ich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert bin, aber noch nicht sicher oder dass es ja unsicher ist, ob ich für eine Europameisterschaft qualifiziert bin. Genau, also kam für mich jetzt auch sehr überraschend, aber ich freue mich natürlich riesig. Für mich, wenn man jetzt mal dann auf dieses Jahr zurückblickt, ich habe mich für 2 Weltmeisterschaften, Halle und draußen, irgendwie qualifiziert als jemand, dem in der Jugend alle gesagt haben, ja, du hast so deutsches Niveau, aber du wirst nie irgendwie mal deutscher Meister oder international starten und so lange in der 2. Reihe gewesen und jetzt steht man hier und läuft halt 2022 die beiden größten Wettkämpfe, die es in der Leichtathletik gibt.
Das ist mega, ja.
Das ist einfach, ja, ist einfach irgendwie ein Wahnsinn und ich glaube, ich werde es auch erst irgendwie so ein bisschen realisieren können, wenn ich dann in Eugene bin und ja, ist einfach auch für mich dann irgendwie Belohnung für ganz viele Jahre harte Arbeit und irgendwie viel Verzicht und viel dran glauben, deswegen ja, bin ich sehr, sehr happy, wobei ich natürlich sagen muss, und das ist halt so ein bisschen dieses Thema, es ist halt Bullshit, was andere Verbände machen, so, also bei den Franzosen, die wollen halt irgendwie, dass ihre Leute eine Top-12-Chance haben, sonst werden die nicht nominiert. Das heißt, ja. Hugo Hay, dessen Platz ich jetzt quasi in dem Sinne bekommen habe, wenn man so will, der ist halt dieses Jahr eine 13-12 gelaufen, also die internationale Norm. Die französische Norm ist aber 13-09. So,
was ja, halt einfach komplett 3 Sekunden ist. So. Langsamer, aber 10 Sekunden schneller als du, ne?
Ja, oder 10 Sekunden? Ja, genau. Und da muss man natürlich sagen, also da kann man auch wirklich... Man meckert ja viel über den DLV oder so, aber gerade im Erwachsenenbereich, wir kommen nachher nochmal zum Jugendbereich, ja, die sind da schon sehr athletenfreundlich und nominieren alle, die sich qualifizieren, was die Weltqualifikationsrichtlinien angeht. Und auch in Holland ist es so, dass du überhaupt bevor diese Liste bereinigt worden ist, musstest du unter den besten 32 der Weltrangliste sein, um nominiert zu werden.
Oh, und okay.
Statt unter den besten 42. So, und deswegen fällt zum Beispiel Mike Foppen, ist ein holländischer Läufer. Ich glaube, der ist dieses Jahr 13:20 gelaufen, aber hat auch eine 13:13 als PB, fällt zum Beispiel raus. So, und man kennt sich ja jetzt auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen in der Szene, gerade die europäischen Läufer so gegeneinander, und mir tut es für die Leute auch echt leid, weil, wenn man ehrlich ist, die haben es verdient, bei den Weltmeisterschaften zu sein. So, also das wäre fairer Sport, und wenn ich denen irgendwie meinen Platz geben könnte, würde ich denen auch meinen Platz geben, weil...
Na, jetzt ist es ja auch gut.
Ja, ne? Nee, aber objektiv waren sie besser und haben es mehr verdient als ich, aber ja, wenn der Platz so oder so frei bleibt, dann freue ich mich, dass ich ihn haben kann, und ich glaube auch, dass ich ihn irgendwo verdient habe. Und jetzt freue ich mich auf die Weltmeisterschaft.
Ja, cool. Gratulation auf jeden Fall schon mal dazu.
Danke.
Und wie ist jetzt der weitere Fahrplan? Also du hast ja schon gesagt, es geht ins Pre-Camp. Das heißt, wann ist WM? Sag nochmal ganz genau. Oder gib uns einfach nochmal so einen Überblick. Wie genau. Ist jetzt die Timeline bis zum
Die
bis
Timeline zum ist so, die WM fängt, glaube ich, irgendwie am 15. Juli an. Weiß ich nicht ganz genau, aber irgendwie um den 15. Juli herum fängt sie an. Und ich laufe die Vorläufe 5000 Meter sind am 21. Juli. Ein Endlauf wäre am 24. Juli. Und 24. ist auch der letzte Tag der Weltmeisterschaft. Mhm. Dementsprechend fliegen jetzt alle vorher nochmal ins Pre-Camp nach Santa Barbara in Kalifornien, um so ein bisschen Zeitanpassung da wahrzunehmen. Die ersten sind jetzt schon rübergeflogen. Zum Beispiel Hannah Klein, Kathi Trost, die müssten jetzt gerade, wahrscheinlich fliegen die gerade noch. Die fliegen jetzt schon, dann ist man ungefähr eine Woche im Pre-Camp dort und fliegt dann 3 Tage vor seinem ersten Wettkampf, vor seinem Vorlauf nach Eugene rüber. Bei mir wäre das dann der 18. Also ich bin dann quasi vom 9. oder 10. Juli bis zum 18. in Santa Barbara, also eine gute Woche, und fliege dann 3 Tage vorher rüber nach Eugene, lauf dann am 21. dort meinen Vorlauf. Mit ganz viel Glück und ein bisschen Können wäre dann theoretisch am 24. Juli ein Endlauf, und danach geht's dann wieder zurück nach Hause. Genau, das ist so ein bisschen jetzt der Zeitplan.
Gibt es bei Weltmeisterschaften auch sowas Ähnliches wie ein olympisches Dorf, also, oder irgendwie was Vergleichbares dazu?
Also ich habe noch keine Weltmeisterschaft mitgemacht, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Also wir sind ja in Eugene und da sind alle in diesen College-Dorms untergebracht, die ganzen Nationalmannschaften. Und es ist wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig mitbekommen habe, das Stadion ist ja relativ klein in Eugene, also für ein Weltmeisterschaftsstadion. Das ist das kleinste Stadion, in dem je eine Weltmeisterschaft ausgetragen worden ist, krass, in der Leichtathletik.
Auch nach dem Umbau noch so klein?
Auch nach dem Umbau noch so klein. Mhm. Und dementsprechend ist der Athletenblock zum Zuschauen ziemlich klein. Das heißt, es werden nicht alle Athleten ins Stadion können, um zuzuschauen, wenn andere Leute laufen. Okay. Also es gibt da bestimmte Kontingente wohl pro Nation, die aber relativ klein gehalten sind. Also du kannst als Athlet, normalerweise ist es ja so, es gibt einen Athletenblock dann irgendwo im Stadion, und mit deiner Athletenakkreditierung kannst du jederzeit auch rein, ohne dir ein Ticket zu kaufen, und kannst dann zuschauen. Das wird wohl nicht so sein, und mir wurde gesagt, dass es irgendeine Plaza gibt, wo es halt dann quasi Public Viewing gibt, etc.
Okay, ja.
Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen wie so ein olympisches Dorf oder Weltmeisterschaftsdorf aufgebaut ist, das kann ich so jetzt noch nicht sagen, aber werde ich dann auf jeden Fall berichten. Wirst
du rausfinden können.
Ja, das schaffe ich auf jeden Fall.
Sehr cool. Auf jeden Fall krass.
Und trainingstechnisch ist jetzt halt so ein bisschen, also ursprünglich, bevor das jetzt mit der WM irgendwie passiert ist, war halt der Plan, jetzt nochmal 3 Wochen ein bisschen Grundlage zu machen, eher so Wintertraining vom Gefühl her zu machen, weil wir jetzt die 2 Wochen durch Corona verloren haben. Und dann wäre der Plan gewesen, halt Ende Juli nochmal einen Wettkampf zu laufen, um ja so meine Argumente für die Europameisterschaft noch ein bisschen zu verbessern. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dieses Trainingskonzept quasi aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, dass die Schnelligkeit auf jeden Fall da ist. Mhm. Und ich merke auch in den Rennen immer so ein bisschen, mir fehlt noch so dieser 10.000 Meter Schritt. Generell einfach, um eine noch bessere 5000 zu laufen. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich die Woche noch hier in Tübingen sein kann, um hier in Ruhe auch im Wald und in meiner Umgebung noch zu trainieren. Und dann werden wir noch eine Woche auch die Kilometer schon ein bisschen aufrechterhalten in Santa Barbara. Mhm. Und dann eben aus so einem 3-Wochen-Block, der eher so ein bisschen Ausdauer fokussiert ist, dann die 5000 Meter Vorläufe laufen.
Oh, okay, spannend. Was war sonst noch los? Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe seit der letzten Podcast-Aufnahme Ich habe ein bisschen Tour de France geschaut. Ach so, nicht laufspezifisch, aber ich denke, ich auch interessant für alle ZuhörerInnen. Hast du Jan-Ulrich-Doku reingeschaut?
Ich habe sie tatsächlich noch nicht angefangen anzugucken, aber hier Tim Aßmann, ein sehr guter Freund von mir, der hat schon viel davon erzählt, der hat sich die komplett reingezogen und fand sie mega interessant und spannend. Also ist auf jeden Fall was, wo ich schon fast überlegt habe, ob ich irgendwie ja mir die am Flughafen oder wenn ich sie runtergeladen bekomme, irgendwie im Flug mal anschaue. Also ich werde sie mir definitiv noch anschauen, aber habe es noch nicht.
Lohnt sich auch, finde ich, ist ganz gut gemacht. Ich kann bisher auch noch nicht über die ganze Doku was sagen. Die ersten 3 Folgen haben wir jetzt geguckt, beziehungsweise stimmt nicht ganz. Gestern hat es dann in der Sportschau-App irgendwie wieder zu einem kompletten Crash gesorgt und dann konnten wir uns die letzten 3 Minuten nicht mehr anschauen, aber bisher fand ich es eigentlich echt ganz gut gemacht. Ja, irgendwie verrückte Geschichte. Und 1, 2 Sachen waren auch, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass Jan Ulrich auch Olympiasieger geworden ist. Also das hatte ich irgendwie zum Beispiel
gar nicht. Das hätte ich aber auch nicht gewusst.
Ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, es ist halt krass. Du siehst da irgendwie dann so ein paar Szenen von einem Rennen in Berliner Nacht, glaube ich, heißt das oder hieß das, so ein Rundstreckenrennen, Rundkursrennen. Da stehen die Leute halt auch noch vor Ulrichs Erfolg. Da stehen die halt in 4er-5er Reihe, die Zuschauer da. Ne? Also ja, ist auch schon richtig, richtig, ja, richtig krass einfach, wie viel auch, wie viel Andrang, auch Zuschauerandrang scheinbar andere Sportarten außer Fußball hier in diesem Land doch auch schon mal gehabt haben in
was Zuschauer angeht, wir driften jetzt zwar gerade ein bisschen ab, aber wer jetzt den Auftakt, den Grand Départ der Tour de France geguckt hat in Dänemark, hat er auch gesehen, was da für eine Begeisterung auf den Straßen war. Und jetzt nicht nur im Zielbereich, sondern wirklich entlang der ganzen Strecke. Also wie viele Dänen da auf der Straße waren und angefeuert haben und auch in 4er-5er-Reihen standen. Ja. Und da frage ich mich tatsächlich echt manchmal, also wenn man es jetzt einfach nüchtern betrachten würde, die Zuschauer stehen da, klar, vorneweg fährt eine Karawane und alles, ist natürlich auch interessant. Aber letztendlich, wenn so ein Peloton mit einem Ausreißer da vorbeifährt, auf einer Flachetappe, ja, stehen die da am Straßenrand für 30 Sekunden oder so, wo Leute vorbeikommen, wenn man jetzt den ganzen Zeitraum nimmt, vielleicht 10 Minuten oder so. Und da habe ich mir gedacht, so eigentlich ist doch Leichtathletik viel geiler. Du bist im Stadion, da passiert
definitiv.
Da passiert 3 Stunden die ganze Zeit irgendwas, unterschiedliche Wettbewerbe, so. Und da fand ich es trotzdem, also ich habe mir da mal Gedanken gemacht und ich bin irgendwie noch zu keinem richtigen Schluss gekommen, warum diese Faszination dann Tour de France, Grand Départ, Radsport so groß ist, dass da dann auf einmal die ganzen Massen kommen, aber halt irgendwie in Leichtathletikstadion nicht. Ich meine, gut, beim Marathon sind auch immer relativ viele Leute dann auf den Straßen. So, aber das ist ja dann auch, weil irgendwie ihre eigenen Leute da vielleicht noch mitlaufen irgendwann. So, da passiert ja auch mehr, aber dass so viele Leute so eine Stimmung und so begeistert sind für 10 Minuten Radfahrerrauschen vorbei, so irgendwie, ja. Müssen man sich mal Gedanken machen, wie man das irgendwie so transferiert kriegt, um Leute ins Stadion zu holen.
Ja, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Hast du schon recht.
Naja, kommen wir zurück zur Leichtathletik.
Ja, ich kann überhaupt nicht mitreden, ich habe nichts mitbekommen, was war los.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Aspekte. Lass uns vielleicht einmal kurz über die WM-Mannschaft im Laufbereich reden, wenn wir jetzt schon mit der Weltmeisterschaft angefangen haben. Kannst du ja mal sagen, ob dir da irgendwas auffällt, wer aus deiner Sicht fehlt, wer schade ist, dass er nicht dabei ist oder ob du irgendwelche Anmerkungen hast. Also bei den Männern haben wir über 800 Marc Reuter. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich präsentiert nach den deutschen Meisterschaften. Über 1500 ist jetzt Chris Kesser reingerutscht. Über
man 5000. Weiß auch nicht wie, oder? Also so hat es klang es vorhin, als du da
ja, also die gleiche Situation. Also der war 3 Plätze raus und 3 Franzosen sind nicht nominiert worden. Also wahrscheinlich auch so, aber es ist also 1:1 die gleiche. Ja, danke. Ist letztendlich die gleiche Situation wie bei mir. Also auch über die Weltrangliste. Über 5000 Meter fahren wir mit vollem Kontingent hin. Also Mo, Sam Parsons und ich. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Das gab es, glaube ich, auch länger nicht mehr, dass wir da in einer Disziplin voll besetzt sind. Zeigt auch, dass man schon Fortschritte macht über 5000 Meter. Und das hat man jetzt auch, kommen wir gleich zu, in Heusden noch am letzten Wochenende gesehen. Und im Marathon haben wir Tom Gröschel am Start als einzigen Starter. Das ist jetzt schon seit mehreren Wochen klar. Der ist auch, glaube ich, jetzt ganz gut im Training in St. Moritz gewesen. Und bei den Gehern ist so, dass Jonathan Hilbert, unser Silbermedaillengewinner, ja verzichten muss, weil er auch Corona bekommen hat und sich jetzt auf die EM konzentriert. Mhm. Aber da haben wir sicherlich auch durchaus, gerade mit Christopher Linke über 20 Kilometer, schon Medaillenchancen. Und über drei Hindernis, Freddy Rupert qualifiziert. Hatten wir auch schon, dass er die Norm gelaufen ist in Turku. Da finde ich es persönlich tatsächlich ein bisschen schade, dass Karl nicht noch den Weg über die Weltrangliste geschafft hat. Gerade jetzt auch nach den Deutschen hätte ich ihn schon da.
Weißt du, wie viele Plätze
schon eigentlich da gern gesehen? Nee, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht ganz, ganz knapp. Also ich glaube, es waren irgendwie so 5, 6 oder so.
Könnte man halt jetzt schon sagen, genau, ja, wäre es vielleicht irgendwie noch ein zusätzliches schnelles Rennen vor den Deutschen noch schlau gewesen.
Ja, aber er ist dieses Jahr eigentlich erst nach Ostrava gefahren, um zu laufen. So, ich meine, es ist ein hochwertiger Wettkampf. Ja. Also ja. Ja, im Nachhinein ja, ist man nachher ist man immer schlauer. Genau. Bei den Frauen sieht es so aus, da haben wir über 800 Maite Kohlberg und Christina Hering, über 1500 Hanna Klein, Katharina Trost, die 5000 sind auch voll besetzt mit Sarah Benfares, Konstanze und Alina Reh, über 10.000 dann auch nochmal Coco und im Marat über drei Hindernis Gesa und Lea Meyer. Elena Borkert hätte die Norm auch gehabt, hat aber gesagt, ja, sie war jetzt so lange raus und ihre Form ist noch nicht da. Sie konzentriert sich voll und ganz auf die Europameisterschaften, hat quasi verzichtet. Und über Marathon theoretisch Laura Hottenrott am Start. Da spielt jetzt aber gerade auch Corona ein bisschen rein. Die hat jetzt nämlich bei der Berglauf-Europameisterschaft
sich was eingefangen, ne? Das habe ich auch gesehen.
Oder danach Corona bekommen und ja, also aus meiner Sicht sieht es nicht gut aus, dass es irgendwie klappen kann. Ich meine, ich drücke die Daumen, dass sie vielleicht noch das Go kriegt, aber ja, also irgendwie ja, habe ich da jetzt nicht so ein gutes Gefühl bei. Ja, genau, das ist unser Team auf Frauenseite.
Ich wüsste jetzt nicht, wer mir fehlen sollte, ehrlich gesagt. Nee, Gesa. Ja. Doch, Gesa hast du gesagt.
Ja, Gesa ist dabei. Kommen wir jetzt gleich auch nochmal auf die Diamond League in Stockholm zu sprechen. Aber ich denke, ja, so gut alle, die man da erwartet, eigentlich dabei. Fehlen natürlich die paar, die auch irgendwie verletzt waren, so Katharina Granz, Robert Faken. Aber ja, denke doch, eigentlich ganz cooles Team. Und schauen wir dann mal, wie die Weltmeisterschaft wird.
Ja, und es gibt ja dann wirklich in jedem Rennen irgendwie jemanden zum Anfeuern, ist doch auch total gut, denke ich.
Übrigens hast du die Berglauf-EM verfolgt. Es kam nämlich irgendwo ein Kommentar auf Instagram, dass der Larasch-Podcast und der Auslaufen-Podcast bitte hoffentlich über die Berglauf-EM quatschen.
Naja, sollen wir was Positives darüber sagen? Oder? ja, es ist halt vielleicht ein Event, der irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegt, zu Recht. Nein, ich weiß auch nicht, warum ich da so eine Abneigung habe.
Ich hab mir genau die gleichen Gedanken gemacht, weil man, also auch wenn man sich da jetzt vielleicht unbeliebt macht, so ganz ehrlich, wenn man Bahnläufer ist auf der Leichtathletik und dann sagt jemand so, ja, Berglauf, EM ist irgendwie wichtig, dann sagst du so, ja,
man belächelt
steckt dir das sonst wo, ne? Steckt dir das sonst wohin? Ich meine, ist so meine ehrliche Meinung dazu, muss ich sagen. Wobei, wenn man halt mal in Ruhe drüber nachdenkt, ich meine, es ist ja cool, dass es sowas gibt und es, also Berglauf, Trail ist ja auch eine coole Sportart für sich.
Aber Berglauf so. Und Trail muss jetzt nicht, also Berglauf-Weltmeisterschaften heißt jetzt nicht automatisch, dass die auch über Trails laufen, oder?
Ja, aber doch, es waren jetzt nämlich beides in einem, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Lisa oder Anna Hahner war, die ist ein 42 Kilometer Trail oder so gelaufen im Rahmen dieser Berglauf-Europameisterschaft. Und es gab aber auch diesen klassischen 10 Kilometer Berganlauf.
Da muss ich sagen, das finde ich eigentlich so ein bisschen, da kann ich mich, glaube ich, noch eher mit anfreunden. Hier bei uns gibt es immer im Herbst so eine Berglaufserie auch, ne? Und da läufst du, ja, vielleicht läufst du auch mal einen Waldweg, einen schmaleren, also was ja ein Trail ist. Ja. Aber das ist jetzt nicht verpflichtend, dass du dann Gehstöcke mitnimmst und einen Rucksack und eine Taschenlampe und alles. Ist auch kurz und knackig, teilweise irgendwie so 4 bis 8 Kilometer. Also 8 Kilometer ist schon lang, sind eher so 4,5 Kilometer. Und ich sag dir wirklich, also in meinen Jugendjahren bin ich da 1, 2 Mal mitgelaufen und da starten dann irgendwie auch so ein bisschen ältere Läufer teilweise. Oh ey, also das sind wirklich Schmerzen, die man sich da am Berg zufügen kann. Definitiv. Ich find's halt immer noch cool, wenn sich die SportlerInnen halt laufend bewegen können. Ich finde es immer irgendwie, weißt du, wenn es so bei den Trails so technisch in Anführungsstrichen ist, so Schotter, so viel Wurzelwerk, dass du nur noch spazieren kannst, dann ist es halt schnelles Gehen oder schnelles Wandern. Da muss ich halt dann sagen, das hat für mich mit dem Laufsport irgendwie weniger zu tun, weil ich finde irgendwie das Coole an den Laufdistanzen, die ich spannend finde, dass es wirklich um eine gewisse Geschwindigkeit geht.
Ja, nee, kann ich absolut unterschreiben. Und ich muss auch sagen, so, ich habe auch in Österreich so mal im Urlaub ein, zwei, ist keine harten Trails oder so, aber mal einen Trail mitgemacht oder auch mal einen Berglauf mitgemacht. Also ich finde es schon spannend, das mal zu machen. Für mich ist es irgendwie nicht so in dieser gleichen Rubrik Leistungssport wie jetzt irgendwie die Bahnleichtathletik oder auch Marathonlauf. Aber
kommt der Sport vielleicht auch noch hin? Ich meine.
Zum Beispiel, aber kommt der Sport vielleicht auch hin? Und natürlich auch absolut größten Respekt vor allen, die sich da dem Ganzen stellen und die auch ja da den Berglauf irgendwie ausüben. Also den habe ich auf jeden Fall. Es ist natürlich
nicht das Gleiche. Solange nicht 200 Kenianer die Weltbestenliste davon anführen, ist es halt kein ernstzunehmender Sport. So, ja. Laufsport.
Ja, es okay, ist gut, halt das gibt's noch. Achso. Es ist jetzt halt auch nicht das Gleiche, ob du dich für eine Europameisterschaft in München qualifizierst oder für eine Berglauf-WM. Ich weiß auch gar nicht, was da die Kriterien für sind. So, ich war auch ein bisschen überrascht, wie die Mannschaft dann nominiert war. Und man muss auch sagen, also, wie gesagt, mir tut es mega leid für Laura, dass das jetzt irgendwie dann mit Corona passiert ist und du kannst gerade überall Corona erwischen, so. Mhm. Aber ob man 2 Wochen vor der Weltmeisterschaft jetzt unbedingt dahin da so ein muss, Event mitmachen muss, hätte ich jetzt für mich nicht gemacht, aber da sind wir natürlich auch alle frei in eigenen Entscheidungen. Da muss man für sich natürlich selber wissen, was irgendwie auch der richtige Weg ist. Ja. Wir haben trotzdem ein paar gute Leistungen auch da gesehen. Dominika Meier war, glaube ich, relativ gut. Lukas Erle hat, glaube ich, so 20 Berglaufrennen gewonnen, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also da Kudos an die. Leider können wir da nicht mehr drüber reden, weil wir es jetzt dann tatsächlich nicht
intensiv haben. Wir haben ja schon echt viel darüber gesprochen
jetzt. Haben, ja. Aber es gab auch Bahnleichtathletik und zwar hauptsächlich 2 Wettkämpfe am Wochenende im Laufbereich, beziehungsweise letzte Woche schon am Donnerstag, Diamond League in Stockholm. Mein Sky-Abo war noch aktiv.
Sehr gut.
Deswegen habe ich es mir angeguckt. Aus deutscher Sicht ein paar Leute am Start. Katharina Granz über 1500. Das Rennen hat man leider nicht gesehen, weil das kein Diamond League Event war und im Vorprogramm war. Ist leider eine 4:16 gelaufen. Letzte in dem Feld geworden als Elfte.
Was ging's vorne? Mit was ging's vorne?
Vorne 4:02. Okay. 4:02 also. Lindenhall gewonnen. Ja, merkt man einfach, dass Kati halt einfach nach dieser Verletzung und nach dieser ganzen Phase noch nicht ganz die Kati ist, die sie ja normalerweise ist und auch sein
sollte.
Kann.
Ja.
Da ist wahrscheinlich normal, da muss man einfach auch ein bisschen Geduld haben. Und dann hatten wir natürlich den großen 3000 Meter Hindernis-Clash. Also das war wirklich auch was, worauf ich mich echt gefreut habe. Gesa, Lea und Elena Burkhardt alle in einem Rennen, nachdem Gesa ja die deutsche Meisterschaft noch abgesagt hat wegen Krankheit. Und wer auf jeden Fall überzeugt hat, war erstmal Lea. War da in der zweiten Gruppe mit dabei, ist am Ende Fünfte geworden in 9:25, also nochmal steine BB. Also absolut starkes Rennen.
Platz ist auch stark, ne?
Man muss dazu sagen, es waren nur 10 Leute, abgezogen der Pacemakerin im Rennen, es waren keine Afrikanerinnen im Rennen, außer die Siegerin, die für Kasachstan startet, aber eingebürgert ist. Also war jetzt nicht das krasseste Diamond League Feld aller Zeiten, auch über die Hindernisse, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung von Lea und auch wie Konstanz jetzt diese 9:25 läuft, ist schon echt stark und ich glaube auf jeden Fall, dass das Finale da in Eugene möglich ist für Lea und ja, hoff, dass sie das dann auch auf der Weltbühne zeigen kann. Also das war schon definitiv stark, was Lea da angeboten hat.
War sie die schnellste Deutsche in dem Rennen?
Die war die schnellste Deutsche. Also Gesa sah von Anfang an irgendwie nicht ganz, ganz fit aus, nicht ganz richtig aus, hat dann früh da die zweite Gruppe gehen lassen, war dann irgendwann so ein bisschen in der Gruppe mit Elena und musste dann Elena auch noch ein bisschen ziehen lassen. Letztendlich ist dann Elena Siebte in 49 geworden, was schon mal eine gute Steigerung ist von dem, wie sie jetzt nach ihrer Verletzungspause und nach diesem ganzen Problem in die Saison eingestiegen ist. Also wer es Karlsruhe gesehen hat, das war noch über 10, dann die Deutschen waren jetzt 59, jetzt eine 49 von Elena. Also es geht schon in die richtige Richtung. Und Gesa ist dann ja mit 9:44 als Achte ins Ziel gekommen. Also weit weg von dem, was Gesa sich vorstellt, war dann auch im Sky-Interview ja schon ein bisschen ratlos, beziehungsweise halt logischerweise nicht happy mit dem Rennen. Also da hatte sich schon auch mehr erwartet. Hat auch irgendwie auf Social Media dann so ein bisschen angedeutet, dass so die eigentlichen Probleme und die eigentliche Tiefphase so 2-3 Monate zurückliegt, ohne dass sie da jetzt spezifiziert hat, was irgendwie los war oder was passiert ist, ob das jetzt ein Verletzungsproblem war oder irgendwas Persönliches. Hm. Ja, ist jetzt halt die Frage, so war das jetzt noch die Auswirkung von dieser Erkältung, die sie ja wohl hatte zu den deutschen Meisterschaften? Ist es einfach irgendwie, dass die Form noch nicht ganz da ist?
Fragt sich dann ein bisschen, wie weit auf der aufsteigenden Kurve ist man, oder ist man noch gar nicht in der aufsteigenden Kurve angekommen? Ne?
Ja, man wird es jetzt sehen bei den Weltmeisterschaften letztendlich dann, ob das jetzt schnell dann auch wieder irgendwie Richtung 29 geht. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gesa, und das hat sie eigentlich auch schon selber gesagt, dass sie wird jetzt nicht auf einem Niveau sein, wo sie da um eine Top-5-Platzierung oder um eine Medaille bei der WM mitkämpfen kann, wie es ja schon mal in früheren Jahren war. Also das können wir jetzt, glaube ich, von Gesa gerade nicht erwarten. Mhm. Aber ich denke mal, sie wird es mitnehmen und auch als Test. Und auch sie hat selber gesagt, sie braucht jetzt die Rennen, um dann eben hoffentlich für die Europameisterschaften wirklich in der Gesa-Form zu sein. Aber wird spannend sein zu sehen und das jetzt zu verfolgen, ob sie da hinkommen kann, ob es einfach wirklich halt noch dieses gesundheitliche Problem ist oder ja, ob tatsächlich da irgendwie die Form dieses Jahr nicht so ganz da ist. Aber ja, sag mal, es ärgert mich immer noch, dass sie nicht fit bei den deutschen Meisterschaften am Start stehen konnte, weil mein Tipp auf Lea Meyer gegen Gesa wäre nicht schlecht gewesen.
Ja, alte Geschichten, Max, ne? Du mit deinen Tipps, also ist jetzt alles hinfällig.
Ja, das war so ein bisschen die Diamond League in Stockholm. Ansonsten, ja, 800 Meter, Keely Hodgson, Zweite geworden, 1,58, gewonnen hat eine Kenianerin, Mary Mora in 1,57,68. Ja, da hat man irgendwie gedacht, dass Keely da am Ende noch irgendwie ihren Sport wieder auspackt und sie dann kriegt, aber starkes Rennen von Mora.
Macht doch die Sache Richtung Weltmeisterschaften jetzt schon ein bisschen spannender.
Definitiv. Also ich meine, die Amerikanerinnen werden eine Rolle spielen und wenn jetzt die Kenianer dann auch eine Rolle spielen und Keely, also das wird schon super interessant. War auch ein sehr schnelles Rennen generell, also wieder sieben Frauen unter 2 Minuten. Also es ging schon gut ab. Und ansonsten waren noch die 3000 Meter der Männer, hatten noch eine spannende Geschichte mit sich. Da hat nämlich, Favorit war Jakob Kiplimo, also der Weltrekordhalter, über 5000. Und er war dann noch irgendwann, also Stewie McSwain ist back, das vielleicht mal vorneweg nach seinem ganzen Corona-Problem. Ja. Der ist dann in der Führungsgruppe, hat dann, nachdem der Pacemaker weg war, die Führung übernommen, ist am Ende Vierter in 7,31 geworden. Ja. Der scheint auf jeden Fall wieder zum alten Niveau zu kommen. Und dann war Kiplimo weg und irgendeiner in so einem weißen Trikot. Und du dachtest so, was hat der da überhaupt an? Wer ist das? Und war halt auch unter Flagge vom Flüchtlingsteam. Also die Abkürzung ist dann immer ART. Und dann hast du gesehen, so, ja, okay, der hat irgendwie ein On-Trikot an. Aber irgendwie, wer das so war, wusste man nicht. Und dann hat tatsächlich Dominik Lobalu Jakob Kiplimo geschlagen und das Rennen gewonnen in 7,29,48. Und dann hat man danach natürlich auch ein bisschen auf Instagram und überall die Geschichte gesehen von Lobalu, der ich glaube aus dem Sudan kommt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von da geflüchtet ist.
Und eine 13,30 PB ungefähr hat,
13,30 oder 13,40 PB sogar hat, in der Schweiz letztendlich gelandet ist und dort, weil er eben diesen Flüchtlingsstatus hat, nicht so einfach außerhalb des Landes reisen kann, um Wettkämpfe zu laufen. Also er braucht für alles immer eine Sondergenehmigung, die gar nicht so einfach zu bekommen ist. Hat die jetzt halt bekommen gehabt für Stockholm und dann sich jetzt auf jeden Fall in der Weltspitze mal kurz bemerkbar gemacht mit seiner 7,29. Also sicherlich ein Athlet, von dem wir da noch öfter was hören wollen und natürlich fassende Bilderbuchgeschichte da irgendwie. Jemand, der als Flüchtling dann rüberkommt, irgendwie nicht ausreisen darf und dann, wenn er mal die Genehmigung bekommt, dagegen Kiplimo gewinnt. Also das ist natürlich schon fast wie...
Krasse Story, ja.
Fast wie aus dem Film, muss man so sagen.
Ja,
und, wie gesagt, es gibt auch in Amerika, Luis Grijalva ist auch ein Athlet aus Guatemala als Flüchtling in die USA gekommen. Der hat auch mal Probleme auszureisen. Der war jetzt auch in dem Stockholm-Rennen. Also das sind immer so Sachen, an die man nicht so wirklich denkt. Aber da kann man sich echt dankbar dafür sein, so wie einfach das Leben sein kann, wenn man irgendwie einen deutschen Pass hat und zu jedem Wettkampf, den man will, einfach reisen kann, ohne da irgendwelche Probleme. Und Es freut mich auf jeden Fall, dass die beiden da dieses Erlebnis haben konnten, in Stockholm zu laufen, weil dafür ist der Sport ja da. Wir wollen ja, dass die Besten gegen die Besten laufen. Und nur weil, ob jetzt irgendjemand Flüchtling ist oder nicht ausreisen darf, ist eigentlich ja kein guter Grund, um ja, denjenigen nicht laufen zu sehen.
Ja, korrekt.
Das war Stockholm. Und dann gab es am Samstag die KBC-Nacht in Heusden, die ja auch immer bekannt ist für schnelle Rennen.
KBC ist eine Bank, glaube ich, ne?
Genau, ist eine, ja, eine belgische Bank. Und da gab es eine ganz große Überraschung. Im 1500 Meter B-Lauf der Männer. Rate mal, welcher Name die Überraschung war. Kommst du da jetzt drauf?
Romeo Tesfaye.
Nein, nicht Romeo Tesfaye. Maximilian Feist, 3,42 PB gehabt. Vorher ist bei den Deutschen, glaube ich, Fünfter oder Sechster geworden. Mhm. Gewinnt den B-Lauf in 3,37,82. Oh. Also haut da eine 5 Sekunden PB raus. Ja, mega starkes Rennen von ihm. Wo
knapp
das,
an der EM-Quali.
Ja, die ist 3,36,00. Also
ja, okay, nicht ganz knapp.
Nicht ganz knapp, aber ist natürlich... Aber also
in die Richtung.
Ja, in die Richtung. Und von 3,42 auf 3,37, also ist ja ein ganz anderes Niveau, krass, wenn man so will. Also das kam wirklich als Überraschung. Kudos. Bin ich mal sehr gespannt, ob er das nochmal in einem Rennen dieses Jahr bestätigen kann. Aber nichtsdestotrotz definitiv eine Zeit.
Und wenn nicht, also...
Ja, die würde ihm kadertechnisch auf jeden Fall schon mal helfen für nächstes Jahr. Und das gibt natürlich super viel Motivation, wenn du da jetzt auf einmal weißt, so, ja, irgendwie habe ich das in meinem Körper drin, hier eine 3,37 zu laufen. Krass, also ja, auf jeden Fall, das war so ein bisschen die Überraschung, der Schocker, wo man irgendwie so kurz in die Ergebnisse geguckt hat und sich irgendwie so dachte, stimmt das jetzt so ganz, was hier passiert ist? Ja, war trotzdem nicht der schnellste deutsche 1500 Meter Läufer, weil im A-Lauf ist Marc Dutel noch einen Tick schneller gelaufen, 3,37,54, Zehntel über seine Bestzeit, aber ja, hat das bewiesen, was man ja bei den Deutschen auch schon gesehen hat, dass die Form jetzt auf einmal nach der Verletzung doch nicht so schlecht ist und er da wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Der läuft jetzt, während wir aufnehmen, ich glaube, eine halbe Stunde nochmal in Barcelona. Also könnt ihr da gerne mal auf seinem Instagram gucken, ob er da nochmal was Schnelleres rausgehauen hat. Aber ja, das waren unsere zwei sehr gute 1500 Meter Ergebnisse und ist auch, wenn man jetzt überlegt, so wie viele Leute gerade 3,37 gelaufen sind dieses Jahr. Also wir haben die Mau mit der 3,35, Kessler 3,36, Probst 3,37, Marc, Max Feist jetzt, ich habe eine 3,37 stehen.
Wird ganz schön dichter.
Durchaus kein schlechtes Niveau, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Von daher finde ich das auf jeden Fall ganz schön zu sehen. 5000 Meter Männer. Da war ich auch sehr gespannt drauf, weil Nils Vogt am Start war und vor seinem Trainingslager jetzt in Kenia da nochmal seine PB angreifen wollte. PB hat er auch bekommen, ist 13,31 gelaufen. Ja, war jetzt, glaube ich, auch stark. Ich glaube, gerade nach den Deutschen und so hätte er sich selber sogar einen Tick mehr zugetraut. Wir hatten vorher telefoniert. Ich hatte auch gesagt, so, ich traue dir alles im Bereich so 13,20 bis 13,25 zu. Das war auch so ein bisschen das, was Tono, glaube ich, gesagt hat. Isabel hatte das auch so zu mir so ein bisschen gesagt. Deswegen war, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, aber zeigt trotzdem natürlich, dass er auf dem richtigen Weg ist, da um eine sehr gute 10.000 abzuliefern. Und wer auch da am A-Lauf überzeugt hat, war Markus Görger, der von seiner 13,45 PB sich auch auf 13,31 gesteigert hat. Hatte man ja auch schon bei den Deutschen so ein bisschen gesehen. Der war ja lange dann doch noch an unserer Führungsgruppe mit dran. Und ist dann letztendlich Sechster, glaube ich, geworden. Aber hat mich auch richtig gefreut. Also wie gesagt, Markus Görger ist ja eh so ein Phänomen. Haben wir jetzt schon öfter mal drüber geredet. Der hat alles Talent auf dieser Welt. Und ja, ich sag mal, von 13,45 auf 13,31 ist schon auch ein Leistungssprung, muss man sagen. Im B-Lauf dann auch die nächste gute 5000 Meter Leistung von Florian Brehm. Der hat sich von 13,53 auf 13,42 gesteigert. Auch noch ein sehr, sehr, sehr junger Athlet. Und das hat mich auch riesig gefreut, weil der ist bei der Bundespolizei, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber nicht in der Sportförderung, da weil er auch im keinen Kader und nichts ist, sondern hat sich da jetzt dieses Jahr so ein bisschen durchgekämpft und ich glaube, also ich habe die Karte noch jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, für sein Alter mit 13, 42 hast du schon gute Karten, da jetzt in Kader zu kommen und dann auch in die Sportförderung zu kommen. Und das bedeutet für ihn, glaube ich, relativ viel, weil er jetzt so die Chance kriegt, das Ganze auch professioneller zu machen. Und ja, das gibt ihn dann.
Ja, du musst halt im besten Fall deutlich weniger arbeiten einfach, ne?
Ja.
Bei normalem Gehalt.
Ja, das nehme ich jetzt einfach mal an, dass das so kommen wird dann fürs nächste Jahr. Also hoffe ich jetzt für ihn, weil hat er auch in der Halle schon gezeigt, das ist ein Riesentalent und das ist, glaube ich, auch wichtig für die deutsche Leichtathletik, dass sich so Talente dann auch auf den Sport konzentrieren können. Weil genau diese Leute dürfen uns nicht verloren gehen durch irgendwie Job und nicht genügend Perspektiven in der Leichtathletik.
Ja.
Ansonsten Torben Dietz noch zum ersten Mal unter 14 Minuten gelaufen in 13:56. Auch schön. Auch eine Leistung, die mich sehr gefreut hat. Bei den Frauen hatten wir auch Maite nochmal am Start über 800 Meter. Ich glaube, sie hat auf Instagram geschrieben, sie ist jetzt zum 7. Mal 201 gelaufen. Also ihre PB ist 201, oder das ist nicht ihre PB, aber ihre Saisonbestleistung ist wahrscheinlich 201-21 und sie ist jetzt 201-22 gelaufen. Mhm. Also sehr, sehr konstant in diesem niedrigen 201er-Bereich. Das wird sie, glaube ich, ein bisschen aufregen, weil sie jetzt irgendwann mal wieder da die 200 oder sogar die 159 laufen will. Aber ich sage mal so, wenn du so konstant 201 laufen kannst, dann wird irgendwann das Rennen aufkommen, wo dann wieder die 1-1 vorne steht. Also da glaube ich schon, dass die Konstanz auch so ein bisschen für einen spricht, beziehungsweise auch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man so will.
Ja, kann ich auch nur zustimmen.
Und dann hatten wir noch die 1500 der Frauen, Vera Cotelier, eine 4:10 gelaufen, 7:07, auch ganz knapp an ihrer Bestzeit vorbei. Aber in dem Rennen Zweite geworden, also auch wieder kein schlechtes Rennen, ist ein bisschen so ähnlich wie Maite. Irgendwie läuft Vera auch das ganze Jahr über jetzt gerade 4:10, 4:11. Da muss man auch mal hoffen, dass da irgendwie die 4:07 irgendwie mal rausrutscht oder so. Und im gleichen Rennen Nele Wesel 4:17 gelaufen, eine kleine PB. Also auch das schön zu sehen. Und das waren so ein bisschen die Ergebnisse aus Heusden.
Ja, es ist ja irgendwie dieses Jahr ein bisschen auch eine Sondersituation, ne? Durch die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. In Deutschland gibt es jetzt auch zwar noch das ein oder andere Rennen. Jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns waren jetzt vergangenes Wochenende Landesmeisterschaften der Aktiven. Dann gibt es noch süddeutsche Meisterschaften. Und dann war es das aber schon. Ich glaube, Neustadt-Waldnaab gibt es noch, wo man in Deutschland ein bisschen schnellere Zeiten laufen kann.
Ja, es kommt schon.
Ich glaube, die ersten Athleten gehen schon bald in Saisonpause, ne?
Ja, es kommt auch ein bisschen auf an, welche Altersklasse man ist. Also man muss jetzt erstmal sagen, der Juli ist ja schon noch interessant. Wir haben die deutschen U18, U20 Meisterschaften in zwei Wochen oder anderthalb Wochen jetzt. Danach, das Wochenende, sind die deutschen U23 Meisterschaften. In der Phase jetzt ist so ein bisschen ja die Wettkampfsperrperiode der Weltmeisterschaft. Also da ist tatsächlich nicht so viel. Dann kommt aber nochmal, ich glaube, Anfang August ein Meeting in Funkstadt wieder, wo wir sicherlich viele sehen werden. Am 6. August hat auch Wattenscheid jetzt ein eigenes Meeting, was noch auf die Beine gestellt wird. Also da wird es, glaube ich, schon noch mal ein, zwei Wochen wieder geben, bevor dann die Europameisterschaft anfängt, wo eben Rennen sind. Aber klar, so ab Mitte August dürfte das dann für viele, gerade wenn man jetzt nicht auf diesem absoluten Top-Niveau ist, irgendwie in der Europameisterschaft zu laufen oder im September dann nochmal irgendwie in der Diamond League reinzukommen, dürfte dann die Saison irgendwann beendet sein. Aber der Juli wird jetzt auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend. Und ich freue mich auch auf die ganzen Jugendmeisterschaften, die jetzt kommen. Also die U18, U20 Meisterschaften sind in Ulm. Also da wäre ich sicherlich mal vorbeigefahren zum Zugucken, ja, cool. Wenn ich jetzt hier gewesen wäre. Gibt es allerdings auch gerade eine Diskussion, weil das Tagesticket 10 Euro kostet. Und ja, da rutscht du dann immer so ein bisschen rein, so ja, sollte man für so eine Meisterschaft überhaupt Eintritt nehmen oder nicht? Wie siehst du das?
Gute Frage aus dem Bauch
Meine erste Reaktion war immer so, ja, nee, weil letztendlich, wer kommt sich eine U18, U20 Meisterschaft angucken? Das ist ja eh Familie, Freunde, deine Eltern, die dich wahrscheinlich da auch fast noch hinfahren müssen, wenn du jetzt nicht irgendwie mit dem Vereinsbus irgendwie fährst. Und das sind die Leute, die Leichtathletik ja eh schon das ganze Jahr über unterstützen, indem die ihre Kinder unterstützen. So musst du denen jetzt noch irgendwie 10 Euro abknüpfen und man kann auch definitiv sagen, so ja, wenn wir jetzt, wir haben ja letzte Folge gesagt, wir haben als Leichtathletik ein Problem, dass wir nicht genug Leute für die Leichtathletik irgendwie begeistert kriegen, siehe Zuschauerzahlen Berlin irgendwie etc. Und dann kann man, könnte man auch einfach sagen, ja, warum fahren wir nicht einen kompletten Ansatz, wir verzichten auf Geld, wir machen es einfach frei, gucken, dass wir da irgendwie Leute ins Stadion dadurch vielleicht bekommen und auch irgendwie Dankbarkeit und irgendwie uns als so eine Gemeinschaft zeigen. Mhm. Ist eigentlich eher so meine Meinung. Aber ich habe dann auch noch da nochmal drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, wir hatten hier so im Stadion, wo wir trainieren in Tübingen, war vor ein oder zwei Wochen, Relegationsspiel Fußball, Kreisliga irgendwas. Also was weiß ich. So.
Sag jetzt lieber nichts Falsches.
Ja, da war der Eintritt, ich glaube 8 Euro oder so war der Eintritt. Und da waren knapp um die 1000 Zuschauer. So. Und wenn du jetzt irgendwie zu einem Basketballspiel hier, zweite Liga, irgendwie Tigers Tübingen gehst, kostet dich eine Karte auch 15 bis 20 Euro.
Ja.
Wenn du zu einem Jugendfußball-Bundesligaspiel gehst, kostet dich die Karte auch 10 Euro. Da ist 10 Euro wahrscheinlich sogar noch auf dem billigeren Ende der ganzen Skala. Und da muss man sich dann vielleicht doch mal fragen, ob sowas, ja, ob man nicht sagt, okay, auch wenn man auf den DLV schimpft hier und da, aber man unterstützt den Verband, der trotzdem dafür verantwortlich ist, dass irgendwie unsere ganze Leichtathletik überhaupt funktioniert. So, wenn man es jetzt einfach mit anderen Sportarten und so vergleicht. Hockey zum Beispiel, also ich habe auch, als ich in Nürnberg war, hat ein Arbeitskollege da im Nürnberger Hockeyclub Bundesliga gespielt. Mhm. Und da war ich auch öfter da mal zugucken. Da hat eine Eintrittskarte auch irgendwie 5-6 Euro oder so gekostet. Also es ist nicht so, dass immer alles kostenlos ist, auch in anderen Sportarten.
Ja, genau. Also was war es für eine deutsche Meisterschaft? U18 hast du gesagt, ne?
U18, U20, also deutsche Jugendmeisterschaft.
Ja. Nee, ich finde eigentlich genau aus dem Grund, den du gerade schon gesagt hast, die Eltern übernehmen halt ganz viel sowas bei mir auch, Fahrtkosten und sonst was. Klar, wird manches vielleicht mal im Verein eingereicht und das bezahlen dann die Stammvereine und so, aber oftmals halt auch nicht. Und dann gehen vielleicht noch Geschwister mit und so, darfst du ja auch nicht vergessen, dass dann für manche Familien ja nicht irgendwie 10 Euro sind, sondern dann vielleicht irgendwie 40 Euro. Jetzt weiß ich nicht, was dann da die Kinder kosten und so, ne, bis wann die kostenlos sind. Aber prinzipiell fände ich eigentlich es ganz okay, wenn man sagt, die Meisterschaften macht man kostenlos und dass man dann schaut, dass man bei den Meetings halt sagt, okay, da nimmt man ein bisschen Eintritt, was ja glaube ich auch schon der Fall ist, ne? Aber ja, klar, ist natürlich dann weg vom Verband, aber ach, ja, schwieriges ja. Thema, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen.
Ich sehe es letztendlich auch so, ich glaube, ich würde auch präferieren, wenn kein Eintritt genommen werden würde. Ich fand es nur interessant, mal drüber nachzudenken, dass halt es ganz normal ist, dass irgendwie bei einer Jugendbundesliga oder bei deinem lokalen Kreisliga-Verein auch Eintritt genommen wird für irgendwelche Spiele. Also das fand ich irgendwie nochmal einen interessanten Gesichtspunkt an der ganzen Geschichte. Ja, und ansonsten ist gerade noch die U18 Europameisterschaft in Jerusalem. Die ersten Laufwettbewerbe haben jetzt angefangen. Yolanda Kalabis ganz souverän ins 2000 Meter Hindernisfinale gelaufen. Die ist auch davor die Woche übrigens in Malaga eine 1500, hat sie von vorne gewonnen in 4:14. Also das war auch schon für eine U18-Athletin. Also ich meine, die
schon stark,
begeistert uns ja schon das ganze Jahr über, wenn man so will. Also dass die Talent hat, das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder, der so ein bisschen aufpasst. Aber das war schon richtig stark. Unsere 2000 Meter Hindernis Jungs, beide leider knapp nicht ins Finale gekommen. Heute war das 3000 Meter Finale. Da sind wir auch, glaube ich, irgendwie 18. und 21. gewonnen. Also es lief da auch nicht so gut. Aber ich meine, es ist die U18 so. Da geht es Erfahrungen zu sammeln. Und wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich da eh immer auf der Schiene so ein bisschen bin. Wir müssen noch nicht alles gewinnen in der U18. So, also Hauptsache, da ist irgendwie eine vernünftige Aufbau und vernünftige Entwicklung da. Generell haben wir heute aber relativ viele Medaillen irgendwie gewonnen. Also ich hatte da mal die Ergebnisse geguckt und bei European Athletics tauchen dann ja direkt irgendwie die Medaillengewinner auf. Wir haben irgendwie über 100 Meter haben wir, glaube ich, Silber und Bronze gewonnen. Im Mehrkampf haben wir eine Medaille gewonnen. Im Kugelstoßen haben wir eine Medaille gewonnen. Im Hindernislauf bei der Männer haben wir Bronze gewonnen. Also da waren schon einige Medaillen dabei und es ist auch dann doch irgendwie schön zu sehen, dass schon ja irgendwie auch Talente da sein müssen in Deutschland, weil sonst sonst ist es dann auch nicht möglich, da mal eben hier so ein paar Medaillen mitzunehmen. Ne?
Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist halt immer spannend, wie viele von den Athleten dann im Erwachsenenbereich auch noch Erfolg haben auf dem Niveau irgendwann. Also bei mir hat es zum Beispiel nicht geklappt. aber ja.
Die schicken wir alle zum Triathlon.
Ja, das ist, funktioniert ja auch nicht, wenn man nicht schwimmen kann. Noch.
Ja, das stimmt da natürlich. Siehst
du auch kein Land.
Gab allerdings auch da nochmal eine Diskussion über die Normen so ein bisschen, weil was ich gerade eben gelobt habe beim DLV im aktiven Bereich, ist anders im Jugendbereich. Also da sind die Normen verschärft worden, die internationalen Normen für die U18-Europameisterschaft. Und da muss ich tatsächlich, also will ich jetzt auch, wenn ich da in den USA mal bin, dann bin ich ja eh mit den Leuten zusammen, auch vom DLV. Würde mich schon interessieren, habe ich jetzt noch nicht herausfinden können, warum das da im Jugendbereich so ist. Weil ich meine, das Argument, da irgendwie Erfahrung zu sammeln, ist halt schon relativ groß. Und auch irgendwie, ich hatte dann mit dem Vater von einem Athleten so ein bisschen geschrieben und der hat dann auch gesagt, ja, also wenn die Normen nur verschärft werden, das sorgt ja einfach nur dafür, dass dann auch Vereine und Trainer halt irgendwie alles dafür tun, dass diese Normen erreicht werden, statt dass man einfach jemanden in Ruhe aufbauen kann. So, der vielleicht die internationale Norm schafft, aber jetzt dann irgendwie doch irgendwie hinter dieser verschärften deutschen Norm herheizt. Und das finde ich ist tatsächlich schon eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Argument.
Ja, Normen ist immer, meiner Meinung nach sollte man sie so leicht machen, wie es halt international möglich ist.
Das also sehe ich auch so. Das ist auch eigentlich aus meiner Sicht, der Verband ist für die Athleten da und das wäre deren Aufgabe. Trotzdem, falls uns hier irgendwelche U18-Athleten zuhören, eure Karriere hängt nicht davon ab, ob ihr in der U18 bei einer Europameisterschaft da seid oder nicht. Das ist schön, aber ich glaube, das Ziel aller ist ja irgendwann im aktiven Bereich anzukommen und da ein Wörtchen mitzuspielen. Von daher verliert dann hoffentlich oder bitte nicht die Motivation, weil ja, das ist es dann auch tatsächlich in der U18 nicht wert.
Nee, das stimmt. Aber es ist natürlich ein großer Faktor, ne? Also ob du dann da mitfährst oder halt nicht mitfährst und will ich jetzt auch niemandem vorwerfen,
wenn er sagen würde, ach, das ist natürlich eine Enttäuschung. Das darf es auch auf jeden Fall sein. Und ich meine, die Welt ist ja so vernetzt und auch durch Trainingslager in Monte Gordo, dann sieht man, wie die Schweizer und die österreichischen Freunde, die langsamer als einer gelaufen sind, dahin fahren und man selber darf nicht mitfahren. So, das ist ja schon nervig. So.
Dann sieht man nach Frankreich und denkt sich, ach naja gut, so schlecht ist doch nicht.
Ja, es ist immer, kommt immer drauf an, wo man hinschaut.
Ja.
Letztendlich, ne? Also es ist immer alles eine Sache der Perspektive, wenn wir hier noch ein kleines Phrasenschwein auspacken wollen.
Ja, dachtest. Ja. Kann ich jetzt auch nichts Schlaues mehr dazu sagen.
Sorry. Musst du auch nicht. Hast du sonst noch irgendwelche News, interessanten Geschichten? Du hast ja meistens immer noch irgendwie aus dem amerikanischen Raum irgendwas, was dir aufgefallen ist. Gibt es irgendwas, was wir heute noch besprechen wollen?
Nee, also mein Zettel ist eigentlich recht blank. Ich habe bei Let's Run mal durchgescrollt, gesehen, dass Oscar Pistorius scheinbar jetzt sich getroffen hat, das erste Mal mit den Eltern von seiner Frau, Freundin, die er erschossen hat, aus Versehen, wie er sagt. Das war es dann aber auch schon, ne?
Wir enden es mit einer witzigen Geschichte, die nicht aus dem Laufbereich kommt. Was heißt witzig? Aber irgendwo witzig, crazy wieder. Rojas, die Dreispringerin, also ich glaube sogar Weltrekordlerin, die wollte ja auch im Weitsprung starten bei der Weltmeisterschaft. Und hat auch gedacht, sie hat sich mit einem Sprung dafür qualifiziert gehabt. Einziges Problem, im Dreisprung sind Spikes mit 25 mm Absatz oder Dicke oder wie auch immer man das
nennt. Nein, die Schuhe. Ach so.
Und im Weitsprung sind genau diese Spikes verboten, weil die Höhe nur 20 mm betragen darf.
Sorry, aber auch das, was ist das für eine Regelung? Es sind doch beides Sprungdisziplinen, macht es doch einfach für alle Sprungdisziplinen gleich.
So, ich hab's auch absolut nicht verstanden, aber weil die halt zu wenig Weitsprung-Wettkämpfe hat für die Weltrangliste und jetzt eben die Norm nicht hat, darf sie jetzt nicht im Weitsprung starten. Ja, das ist schon, also deswegen, ich weiß, ein bisschen schmunzeln musste ich über diese Geschichte. Ich meine, ist einfach irgendwie ein bisschen bescheuert, wenn man so will.
Ja, kann man so sagen.
So, ich freue mich jetzt auf mein griechisches Essen. Und das nächste Mal melde ich mich dann aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Kalin nicht da.
So ist es.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Achso, Moment. Nächste Woche, wir haben wieder Zeitverschiebung.
Ja, das müssen wir wieder irgendwie hinkriegen. Ich muss auch wirklich gucken. Also ein Mikro für mich kriege ich auf jeden Fall mit.
Ja.
Ich muss gucken, ob ich wieder so viel Equipment mitkriege, wie ich es im Trainingslager mit dabei hatte, weil wir fliegen mit einem Koffer und ich muss auch noch irgendwie vielleicht ein paar Spikes einpacken.
Aber dein Dad fliegt doch auch noch mit, gib doch dem das ganze Equipment.
Ja, das kann ich machen, aber der kommt erst nach Eugene.
Das ist dann
und es ist halt auch, also so für die im Pre-Camp wäre es halt eigentlich ganz nice. Ja, ich guck mal,
das stimmt.
Aber man kann auch mit dem Handy irgendwie sonst eine Aufnahme machen oder so, das kriegen wir schon irgendwie geregelt.
Also in den USA gibt es auch Podcast-Mikrofone, kannst du einfach welche kaufen dort und dann wieder weiterverkaufen.
Ja, die klassische Taktik, Walmart machen ja einige Leute, ich halte da nicht so viel von, aber im Walmart gibt es ja 30 Tage Rückgabegarantie.
Ach so, ja.
Das also es ist auch schon mal im Trainingslager sicherlich vorgekommen, dass gewisse Personen eine Playstation gekauft haben.
Zurückgegeben, echt.
Und dann halt wieder zurückgegeben haben. Also die Geschichte
ist gut, ist
auf jeden Fall. Oder wir machen es so. Mal schauen.
Alles klar. Max, wir hören uns auf jeden Fall irgendwie.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.